Bayern 2. Zeit für Bayern.
Ein paar haben wir schon, Heinz. Ein paar Aale haben wir.
Ach, sieh an, der Schläret und sein Kompagnon beim Fischen. Und in den Reusen ein herrliches Gezappel. Der Anblick freut einen doch, so als Brückenstatue. Selten genug, seit der Göss nicht mehr fischt, der Herr hab ihn selig droben im Himmel. Ausgerechnet im tausendsten Jahr der Zunft wird er abberufen. Und vorher starb schon der Brot, das wandelnde Archiv, ein Jammer. Aber ihr seid mein Stolz, meine Würzburger Pfarrkinder, ihr seid mein Stolz. Hey, Kolonat, bist du wach?
Ein guter Missionar schläft nie, Bischof Burkhardt. Selbst als Steinheiliger nicht.
Hat man denn auf dieser alten Mainbrücke nie seine Ruhe? Nicht mal in aller Herrgottsfrühe? Ich lese, wenn's recht ist.
Schau mal hoch von deinem Buch, heiliger Bruno, und mein abwärts aufs Wasser.
Ist das nicht der Fischer Schläret da in dem Schelch? Fast wie in alten Zeiten. Die Fischerzunft fischt.
Karl-Heinz Schläret in der Fischerzunft? Ist doch keine der alten Fischerfamilien. Seit wann?
Bald werden es 2 Jahre. Zum Handwerk der Generalversammlung an Dreikönig war's. Den hat der Obermeister noch persönlich in die Zunft geholt.
Ach ja, der Gösseschorsch.
Ich hab den Gösseschorsch sehr gut gekannt. Und der hat es ja noch gemacht, hat mich in die Fischerzunft Würzburg aufgenommen. Weil er hat gesagt, du, da ist dann wenigstens einer, wo er ein wenig Ahnung hat. Und dann habe ich gedacht, jetzt bist du schon vom alten Gös in die Zunft aufgenommen worden. Und das 1000-jährige Jubiläum. Und dann haben wir gesagt, hopp, jetzt greifen wir mal an. Jetzt muss da mal richtig Fisch. Und der alte Obermeister, der hat schon gewusst, warum er den Schläret in die Zunft geholt hat. Also Fisch tue ich schon immer. Ich bin halt ein wenig verrückter, sagen sie. Hab früher Angelruten gebaut und so weiter. Und hab früher sogar ein Fischgeschäft in Verzöchheim gehabt, im Keller. Also Fisch loszubringen ist eigentlich nicht das Problem. Das ist heutzutage eher das Fangen. Weil früher haben wir auf die Weißfisch praktisch laufen können. Jetzt haben wir nicht mehr so einen Fischbestand wie früher.
Heinz, meinst du, im alten Hafen ist was mit Wehfischli?
Das hat der Köhe schon immer probiert, ne? Ich weiß auch nicht.
Es ist nichts mehr da. Jetzt ist rum. Und wenn keiner mehr im Main fischt, dann geht es sowieso abwärts.
Pass auf, Kollege Burkhardt. Gleich wirft er den Motor an, dann geht's noch schneller abwärts.
Von wegen abwärts, Bruno. Die Fischerzunft lebt. Seit 1000 Jahren.
1000 Jahre sind vor dir wie ein Tag, der gestern vergangen ist. Wie eine...
90. Psalm, Vers 4 und 2. Petrusbrief, Kapitel 3, 8. Vers.
1000 Jahre sind vor dir wie ein Tag, der gestern vergangen ist. Wie eine Nachtwache. So besagt es das Wort des Psalmisten. So steht es in der Bibel. Und angenommen, wir würden uns zurückbegeben zum 6. Januar 2010 in eine Würzburger Kirche am Mainufer, mitten hinein in ein Getümmel aus bunten Trachten. Und angenommen, wir würden in einem der Programmhefte blättern, die ein Mädchen gerade auf den Kirchenbänken verteilt. Dann würden wir dieses Bibelwort auch dort finden, in diesem Heft, als Leitwort gleich auf Seite 3.
1000 Jahre sind vor dir wie ein Tag, der gestern vergangen ist.
Das Mädchen ist vorsichtig. Kein Knick soll das Büttenpapier verunstalten. kein Fingerabdruck, das Wappen mit den drei gekreuzten Fischen. Vor den Fenstern der Kirche tanzen ein paar Schneeflocken vorbei, oben vom Festungsberg runter zu Würzburgs ältestem Gotteshaus im Tal, St. Burkhard, Pfarrkirche des Mehviertels, dem Viertel der Fischer. Virziburg Antiqua, wo alles begann. Jetzt, an diesem Dreikönigstag 2010, klirren die Minusgrade in der Urzelle der Stadt. Drüben auf dem Main wurden schon Eisschollen gesichtet und auch in der Kirche wirbelt St. Burkhards Pfarrkindern sichtbarer Atem aus dem Mund. Den Brots, den Eisels, den Geißlers und Gössens, den Hügels, Königs, Lehrmanns und Seifrieds, den Nachkommen der alten Würzburger Fischerfamilien, den Zunftbrüdern und Zunftschwestern. Beim Gottesdienst vor dem alljährlichen Handwerk der Generalversammlung der Würzburger Fischer an Dreikönig läuft alles streng nach Protokoll. Und heute beim Ehrenhandwerk im 1000. Jahr ganz besonders. Der Bischof zelebriert persönlich. In den vorderen Bänken verteilt sich die Stadtprominenz. Partnerzünfte geben sich die Ehre und bringen ihre Fahnen in Stellung. Unsere junge Zunftschwester hat das letzte Heft verteilt, zupft noch rasch die Spitzenschürze zurecht über dem dunklen Samtjäckchen. Mama rückt die rote Rundmütze von Opa gerade. Und endlich brennen auch die Kerzen an den Prozessionsstangen mit dem heiligen Petrus und Andreas.
Zum Festgottesdienst wird in folgender Ordnung eingezogen: Turiferar und Navicular, Prozessionskreuz begleitet von den Prozessionsstangen der Würzburger Fischerzunft, Fahnenabordnungen der Fischerzünfte Gmünden, Haßfurt, Kitzingen, Ochsenfurt, Brandersacker und Rothenfels.
Die feierliche Choreografie, der gemessene Schritt, die ernsten Mienen, die Männer nach links, die Frauen nach rechts.
Zunftschwestern der Würzburger Fischerzunft in Zunfttracht.
Die liturgischen Gewänder, die Fahnen und Trachten, ein Farbenspiel in flackerndem Licht.
Zunftbrüder der Würzburger Fischerzunft in Zunfttracht.
Die Generationen, die Familienväter, die Mütter, die Großeltern und dazwischen die kleinen Stöpsel, 5, 6 Jahre alt vielleicht und eine halbe Fahnenstange kurz.
Traditionsfahne der Würzburger Fischerzunft von 1755, begleitet von Fischerlanzenträgern. Vorstandsmitglieder der Würzburger Fischerzunft in Zunfttracht. Ehrenzünfter der Würzburger Fischerzunft, Altobermeister der
Dann Würzburger folgen die betagten Herren, die Symbolgestalten, gestützt am Stock und trotzdem voller Würde. Mit 97 Jahren der Altobermeister Dr. Walter Brot, mit 84 der Obermeister Georg Göss.
Die Zunft feiert dieses Jubiläum als Dank für einen tausendjährigen Schutz unseres Herbes für die Zunft. Tradition und Fortschritt. Jubilarus in Donnene, ad multos felicesque annos.
Auf viele weitere Jahre, auf glückliche Jahre. 1000 sind es schon für eine der ältesten Zünfte Europas. Einen Beweis für die 1000 Jahre gibt es allerdings nicht. Ein Dokument von 1016 soll bei einem Brand zerstört worden sein. Die Urkunde fehlt.
Das Jahr 1010 ist überliefert in einer langen Tradition. Es kehrt immer wieder in Berichten auf. Es gibt keine Urkunde, in der der damalige Würzburger Bischof, es war Heinrich I., 1010 regierte der, die Fischer von Würzburg mit einem Fischrecht im Main oder dessen Ausübung begabt hätte.
Professor Dieter Salch ist Fachanwalt für Steuerrecht in Würzburg und Ehrenmitglied der Fischerzunft, seit er für sie ein Rechtsproblem löste. Aber dazu später mehr. Zunächst die historischen Fakten.
Denn die Einbettung von Ereignissen wird erst klar, wenn man sich die Chronologie anschaut. Also was passierte um 1010? Das ist ja auch die Zeit, wo der Kaiser Heinrich II. Das Bamberger Bistum errichtet hat. Und da hat er natürlich die Gunst des Würzburger Bischofs gesucht. Und da häufen sich die Wildbannverleihungen an den Würzburger Bischof.
Der Wildbann meint das Exklusivrecht zur Jagd im ostfränkischen Forst. Und als Zugabe gibt es noch den Fischbann im Main, von Garstadt bis Gemünden, über 115 Flusskilometer. Auch in den Gewässern ist die Zeit des Naturrechts damals längst vorbei. Die Flüsse sind nicht mehr germanisch gemein. Der Fischgrund Main steht unter dem Bannrecht der Mächtigen, auch wenn die wenig motiviert sind, selbst die Netze auszuwerfen.
Und nun muss ja Bischof Heinrich von Würzburg jemanden finden und jemanden suchen, der dann ihm gelangte Fischereirechte im Main ausübt. Und nun unterstelle ich mal, dass der Bischof den damaligen Würzburger Fischern den Auftrag gegeben hat, für ihn die Fischerei im Rahmen der Wildbannbezirke, die an ihn gefallen sind, auszuüben. Dann war natürlich der Zwang da, dass sie die Würzburger Fischer miteinander unierten. Und da ist dann die Zunft entstanden. Also das Jahr 1010, wir wären natürlich glücklich, wenn wir eine Verleihungsurkunde hätten. Die gibt es aber nicht. Wir können sogar möglicherweise davon ausgehen, dass möglicherweise der Würzburger Bischof niemals eine Urkunde ausgestellt hat, sondern einfach die Übertragung des Fischereirechts in mündlicher Form vorgenommen hat. Es gab keinen Zwang, hierüber etwas Schriftliches auszustellen. Aber es ist ja auch etwas ganz Interessantes, was man an für sich dargehen kann, dass mit Sicherheit der Würzburger Bischof die Übertragung der Fischerei an die Zunft nicht umsonst gemacht hat. Also ich gehe davon aus, dass der Bischof also seinerzeit, 1010, die Fischrechte an die Fische übertragen hat, gleichzeitig dafür eine Abgabe gefordert hat.
Stichtag ist der 25. Juli, der Jakobstag, das Ende der Schonzeit. Ab sofort stehen Mainfische wieder auf dem bischöflichen Speiseplan. Am Tag nach Jakobi müssen die Würzburger Fischer alle gefangenen kleinen Fische, die Jakobsgrundeln, in der Küche des Hofes abliefern. Als Gegenleistung erhalten sie einen Trunk Wein und Brote. Erwartet der Bischof Gäste und das Wildbret fällt zu mager aus, dann muss die Fischerzunft einspringen. Den gesamten Fang dieser Sonderschichten haben die Fischer,
um leidliche Bezahlung zur Hofhaltung folgen zu lassen.
Eine leidliche Bezahlung. Was das angeht, entwickelt die Fischerzunft in der Folgezeit eigene Vorstellungen. Politisch regiert der Fürstbischof. In Sachen Preispolitik übernehmen die Zünfte das Regiment. Im Tal unterhalb des Würzburger Marienbergs wächst eine Bürgerschaft heran, die sich von der Obrigkeit zu emanzipieren sucht, Preishoheit gewinnt, den wirtschaftlichen Kreislauf regelt. Und die Würzburger Hecker, Bäcker, Kärner oder Fischer wachsen mit ihren Aufgaben.
Eine Aufgabe, die Zunft ständig abzuschließen, um zu verhindern, dass jeder diesem Gewerbe nachgeht. Außer uns darf niemand den Fischfang ausüben. Keiner kommt bei uns rein, es sei denn, er ist ein Nachfahre oder heiratet eine Meistertochter, wenn er keine Söhne hat. Die zweite war natürlich die soziale Sicherheit, die die Zunft durch die Beschränkung auf wenigeren Mitgliedern geben konnte. Denn die Zünfte sind auch erstarkt. Die fordern dann ja auch in Würzburg Regiment. Die Zünfte waren in Würzburg schon ein gewaltiger Wirtschaftsfaktor.
Für Klerus und Adel wird das Regieren ungemütlich. 1229 verlegt der Würzburger Bischof Hermann von Lobdeburg seinen Wohnsitz auf die Festung Marienberg, hoch über der Stadt. Unten im Tal, inmitten der aufrührerischen Zunftbrüder, ist es ihm zu gefährlich geworden. 50 Jahre später verbietet Bischof Berthold von Sternberg sogar 8 Würzburger Zünfte per Dekret, auch die Fischerzunft. Das Verbot ist übrigens die erste urkundliche Erwähnung der Zunft, die sich erhalten hat.
Die Zünfte haben sich unbotmäßig gegen die Obrigkeit benommen. Die Zünfte unterbinden jeden Wettbewerb und freien Handel und nutzen jede Gelegenheit, die Preise willkürlich zu steigern und hochzuhalten. Die Zünfte haben sich der Gerichtsbarkeit des Bischofs entzogen.
Aber die Würzburger Fischerzunft fischt weiter. Verbot hin oder her.
Wenn die Fischerzunft verboten worden wäre, ja, wir hätten dann den Fisch im Main gefangen. Ich gehe davon aus, dass dieses Zunftverbot, das zwar urkundlich belegt ist, de facto gar nicht durchführbar war. Selbst wenn ein Zunftverbot war, mussten die Fischer den Fischfang ausüben und haben natürlich nach wie vor eifersüchtig darauf geachtet, dass kein anderer als die Würzburger Fischer, ob jetzt in oder außerhalb einer Zunft, letzten Endes das tun dürften.
Ja, herzlich willkommen auf der alten Mainbrücke. Die Figuren, die Sie hier sehen, die sind alle Heilige, die irgendwie mit Würzburg verbunden sind. Und damit auch mit dem heiligen Burkhard, vor dem wir jetzt gerade stehen. 742 als erster Bischof auf den Bischofsthron Würzburgs. Er kam aus England und in Würzburg ist er als Heiliger bekannt, aber wenn man es ganz streng sieht, muss man sagen, er ist nie in Rom wirklich als Heiliger anerkannt worden. Macht nichts, die Würzburger halten ihn für einen Heiligen und das ist auch in Ordnung so. Wurde hier als Benediktinermönch von Bonifatius, dem großen Germanen-Missionar, ausgewählt.
Hat ja nicht so ganz hingehauen mit deiner Heiligsprechung in Rom, was? Die reden über dich.
Mein Gehör funktioniert ausgezeichnet, Bruno. Aber wart nur ab, gleich bist du dran. Dann hören wir uns an, wie du damals als Würzburger Bischof zu Rande gekommen bist. Mit den Fischern, Hackern, Kernern, mit den Silberschmieden und Lastenträgern.
Bestens natürlich. Bei mir gab es Arbeit, der Dombau. Und so richtig explodierte das dann mit den Zunftbrüdern erst, als Bischof Mangold ernst machte, 1296.
Verzeiht, Bischof Bruno, wenn ich euch korrigiere. 1294 löste Mangold die Zünfte schon wieder auf. Und es folgte ein Jahrhundert des Aufbegehrens, dem Erzbischof Gerhard von Schwarzburgs Truppen ein blutiges Ende bereiteten. 1400, bei der Schlacht von Bergtheim. Der Bischof siegte, die Bürgerschaft und der Städtebund lagen am Boden.
Ja, wo gehobelt wird, da fallen eben Späne.
Gott, was war das für ein fürchterliches Gemetzel? Über 1000 Tote.
Um euch auf bessere Gedanken zu bringen, Brückennachbarn, da drüben bei der Fußgängerampel spazieren zwei deiner zünftigen Fischer herbei, quicklebendig. Der Franz Gugel, amtierender Obermeister seit April, und der Thomas Lehrmann, Stubenmeister seit 2 Jahren.
Die gehen um die Ecke, Richtung Zunfthaus.
Ja, wir laufen die Saalgasse entlang zur Fischerzunft. Die Saalgasse, die jetzt eine vierspurige Straße ist, früher eine Gasse. Hier links oben ist die Festung, also man schaut hier von unten auf die Festung hoch. Wenn wir jetzt hinter dem Haus wären, wäre gleich der Main in die Schleusenanlage. Das ist der klassische Platz. Hier waren die Fischer immer zu Hause im Mainviertel und das Zunfthaus auch schon seit alters her. Und hier sind wir schon angekommen, Saalgasse 6. Über der Tür steht ein Schild 1559 bis 1959. Es waren praktisch die ersten zwei Zunfthäuser da. 1959 ist dann nach dem Krieg das Zunfthaus neu aufgebaut worden. Also da sind wir zu Hause.
Hochansehnliche Festversammlung. Vor 14 Jahren, im Sommer 1945, hätte wohl keiner von uns die Zuversicht gehabt, dass aus den Ruinen unseres alten Hauses je wieder ein Zunfthaus mit Zunftsaal entstehen würde. Keiner von uns weiß heute, was die Zukunft bringt und was dieser neue Saal alles erleben wird. Aber im Vertrauen auf eine friedvolle Zukunft stellen wir Fischer alles getrost in Sankt Peters Hand. Petri Heil!
So, hier sind wir jetzt in der Zunftstube, das Vereinsheim, wenn man es in Anführungsstrichen sieht, also der wichtigste Versammlungsort für das Handwerk der Fischer. Recht rustikal eingerichtet, gut 1959, Holzfußboden, Parkettboden, einen großen runden Tisch, wo der Vorstand immer normalerweise sitzt und seine Besprechungen abhält, Holzbalkendecke. Allerdings vom Holz sieht man immer viel, weil so viele Bilder über Fischereithemen und Fischer hängen, Skulpturen. Und wir haben also jeden ersten Sonntag im Sommer von Mai bis Oktober hier geöffnet für die Bevölkerung und zeigen das auch. So wird die Zunftstube genutzt, ja.
Zur Straße 3 Fenster. Draußen brummt der Verkehr, der übliche Stau. Rush Hour im Fischerviertel. An der Stirnseite des Saales 4 Schaufenster zum Main. Da ist gleich die Brücke. Da die Schleuse. Der Binnenfrachter Patty nimmt gerade Fahrt auf. In dieser Kunstkammer geraten die Jahrhunderte scheinbar in Bewegung. Kleinode und Kuriositäten führen durch die Zeit. Geschnitzte Embleme, ein Türklopfer in Form eines gekrümmten Fisches, ein Buddelschiff. Eine Lithografie erzählt vom Alltag der nassen Jagd. Ein Kupferstich von den Festtagen und der berühmten Volksbelustigung.
Oh, oh.
das freie Fischerstechen zu ihro hochfürstlichen Gnaden, Adam Friedrich, Bischof zu Würzburg und Herzog zu Franken, gehalten von dem bürgerlichen Fischer- und Schifferhandwerk auf dem Main bei dero Residenzstadt Würzburg, den 16. Juni 1755.
Auch am 18. Juli 2010 stechen die Fischer auf dem Main. Und irgendwann werden auch die Fotos von Vater und Sohn Google im Zunfthaus hängen, wie sie beim Jubiläumsstechen eine nach dem anderen Fischerkollegen mit den langen Stangen vom Bug ihrer Schelche stoßen und baden schicken. In den Archivalien des Zunfthauses ist auch die jüngere Geschichte der Gemeinschaft dokumentiert. Fotos, Augenblicke in Schwarz-Weiß. Der alte Eisel, der letzte Fährmann bei einer Überfahrt am Steinbachtal. Und der Jakob Lehrmann, Jackel genannt, auf seiner Motorfähre. Ein Stumpen im Mundwinkel, der Blick verschmitzt. So fuhr man 1930 von der Sanderau über den Main.
Guter Laune trotz der niedrigen Preise. Eine Person 10 Pfennig. Kinder unter 12 Jahren 5 Pfennig. Fahrräder 10 Pfennig. Kinderwagen 10 Pfennig.
Gerahmte Motorräder, Zeitungsausschnitte. Die Sorgen und Nöte Pfennig. Der Zunft werden debattiert bei Kerzenschein und Most, steht unter dem abgedruckten Bild, auf dem die Gössens, die Lehrmanns und Googles an alten Eichentischen sitzen.
An der Decke, an den Balken, da hängen also die Wappen der Familien. Früher war das eine Wappenwand in der alten Zunft. Dies können wir da noch, ja, auf dem Bild, da kann man sehen, rechts, da ist die Wappenwand. Und das hat man nach dem Krieg, hat man diese Wappen geschnitzt. Das hat die Familie Lehrmann, Göß und Horn, Seyfried, Hügel, Brot, Brot, Google, der Übergang von der Familie Brot nach Google. Und 1945 waren 10 oder 11 ordentliche Mitglieder noch da. 6 sind im Krieg geblieben. Das hat sich dann erholt. Und dadurch haben wir jetzt eben 38 ordentliche Mitglieder.
Ganz ordentlich für eine 1000-jährige Zunft. Dank der Amtsvorgänger von Franz Google. Zunächst Dr. Walter Brot, Mediziner, Historiker und Obermeister mit Weitblick. Mitte der 1970er Jahre erweitert er den Zunftkreis von den neuen alten Fischerfamilien auf die nähere Verwandtschaft. Ein Bruch mit der Tradition, der aber die Zunft vor dem Verschwinden rettet. 1982 setzt der nachfolgende Georg Göss dann aber noch Ungeheuerlicheres durch. Frauen werden als ordentliche Mitglieder aufgenommen. Zuvor durften die allenfalls den Silvaner nachgießen oder die Vitrine des Wahrzeichens aufpolieren.
Der silberne Karpfen. Goldschmiedearbeit aus reinem Silber. Erste Hälfte 17. Jahrhundert. Länge 35 cm. Höhe ohne Flossen 9,5 cm. Treffend ziseliertes Schuppenkleid.
Da hängt er, das Zunftzeichen, in einer Vitrine. Er hat ein Aquarium aus Panzerglas.
Da ist er drin, ja. Weil er uns schon sehr wertvoll ist, ist er da gesichert drin einfach. Und er wird rausgenommen, auf jeden Fall einmal im Jahr zum Handwerk, zu unserem traditionellen Mitgliederversammlung, die am 6. Januar ist, an Dreikönig. Verdiente Mitglieder bekommen eben dann diesen Trunk aus dem Kopf mit einem guten Schluck Frankenwein.
Das ist ein Ritual, das schon einen gewissen Wert hat. Und es ist eine tolle Sache, dass also vor knapp 400 Jahren unsere Vorfahren diesen silbernen Karpfen haben machen lassen. Einmal waren sie in ihrer Originalität sicherlich sehr fortschrittlich und zum anderen waren sie vielleicht auch ein bisschen aufmüpfig, dass man so ein Ding dem Fürstbischof gegenüber kreiert oder den anderen Zünften gegenüber und sagt, wir wollen was ganz Außergewöhnliches haben.
Wenn man so einen Ehrendrunk bekommt, war es zumindest in der früheren Zeit üblich, dass man dann auch eine Münze dazu stiftet. Und die ist dann dran gehängt worden. Und deswegen hängt er voller Münzen auch.
Seine 200 Münzen und Medaillen reflektieren die Jahrhunderte. In ihnen spiegelt sich der Lauf der Zeit.
Silbervergoldeter Anhänger in Kartuschenform. Im Schild die Inschrift Johannes Wilhelmus Walter Visierer, 1651. Rückseite glatt und schmucklos.
Der silberne Karpfen erlebt den Aufstieg seiner Zunft. Die goldenen Zeiten mit über 50 aktiven Fischern. als der Wohlstand wächst und die Zunft ihr Geld verleiht gegen gute Zinsen.
Vergoldete Medaille, Durchmesser 32 mm, zur Erinnerung an die Schlacht bei Hanau am 30. Oktober 1813. Stifter, Privatier Josef Beck.
Dieser silberne Karpfen, er erlebt, wie die Zunft sich wandeln muss, wieder einmal. Und schließlich als Gewerbeverein überlebt, weil im 19. Jahrhundert revolutionäre Ideen durch die Köpfe wehen und der Zunftzwang aufgehoben wird.
Große Silbermedaille, Durchmesser 57 mm, signiert H. Kaufmann 1905. Rechts und links die Devise Vermehren und Hegen.
Und der silberne Karpfen erlebt, wie die ersten großen Schleppdampfer den Main erobern, wie mit dem Aufschwung der Industrie der Niedergang der Fischerei beginnt.
Fünf-Mark-Stück, Deutsches Reich, 1933. Vorderseite, der Fischerzunft zum 925. Stiftungstag. Rückseite, der Gauleiter von Mainfranken. Rückseite abgeschliffen mit tief eingraviertem Hakenkreuz.
Und der Silberkarpfen erlebt die Zeit, in der es nicht nur im Main trüber wird und brauner. Auch davon erzählen seine Münzen und Medaillen den Zunftmitgliedern wie Dieter Salch.
Aus der Zeit des Dritten Reichs, dieser unseligen Zeit in Deutschland, konnte sich die Zunft, ob gewollt oder nicht gewollt, den damaligen Zwängen nicht verschließen. Es gibt Bilder, wo unsere Zunftmitglieder stramm in Uniform da sind. Und es ist auch, und darüber wird immer wieder diskutiert, an unserem silbernen Karpfen auch Münzen, die die damaligen NS-Granden an den silbernen Karpfen gestiftet haben. Also wenn Sie mich fragen, dann bin ich, aber das ist meine höchst persönliche Auffassung. Dafür, die Münzen, die an diese Zeit erinnern, mit den Symbolen dieser Zeit, vom Karpfen zu entfernen und als Exponate in der Fischerzunft auszustellen. Ich finde immer, auch solche Erinnerungsstücke müssen uns daran erinnern, dass wir vermeiden, dass es jemals wiederkommt. Und so sind auch diese Dinge für die Zunft Mahner, sowas nie wieder zuzulassen.
Und gegen Ende dieser dunklen Zeit, als ringsherum bereits alles untergeht, erlebt der silberne Karpfen die Geschichte einer dramatischen Rettung. Die Geschichte seiner eigenen Rettung am 16. März 1945.
Ein warmer, wolkenloser Tag.
Flugzeuge der Royal Air Force bombardieren Würzburg. Es wird ein verheerender Angriff. Die Menschen suchen Schutz in den Kellern. Auch der Obermeister der Fischerzunft, der Fischermeister Georg Göss mit seiner Tochter Rosa und dem Neffen Alfred.
Die sind auch irgendwo im Schutzraum gewesen. Und wie dann, dieser wahnsinnige Angriff abgeklungen ist, dann sind die Leute raus, weil sie mussten raus, um nicht zu ersticken im Keller, weil das kann ja auch passieren. Und da hat sein Neffe, der Alfred Göss, und seine Tochter gesagt, Papa, wir müssen doch jetzt unbedingt noch einmal da rein. Das hat erst oben das Brennen angefangen. Wir müssen wenigstens die Zunftlade rausholen. Da haben sie die rausgezerrt und in Lebensgefahr natürlich, denn es waren ja auch Bomben, die waren Zeitzünder, die sind dann irgendwo explodiert. Und jetzt sind die auf die Idee gekommen und haben das auf einen Schelch.
Und ging mit dem in den Main rein, weil der Main konnte nicht brennen. Und nur dadurch sind unsere Dinge gerettet worden. Sie sehen, wie ideenreich dieser damalige Obermeister unter Hintanstellung eigener Belange, es hat ja auch bei ihm gebrannt, und seine Möbel und seine eigenen Dinge gingen ja kaputt. Aber der Georg Göss, Senior, mit seiner Tochter als erstes hinein ins Zunfthaus, barg den silbernen Karpfen, die Zunftruhe und das alte Protokollbuch, die Meisterbecher und noch zwei Böller. Man muss wirklich dem Mut des damaligen Obermeisters Georg Göss, dem Vater unseres jetzt verstorbenen Obermeisters Georg Göss, ganz große Bewunderung zollen. Ich stelle mir immer das Bild vor, man müsste mal mahnen lassen, der Fischermeister Göss, im brennenden Würzburg auf dem Main mit der Zunftruhe.
Dieter Salch, Hans Horn und die anderen Zunftmitglieder verdanken es einem Fischermeister, dass ihre wichtigsten Symbole die Brandnacht überstehen. Natürlich auf dem Main, in einem Fischerkahn, in einem Schelch. Doch vieles andere ist zerstört. Ein Großteil des Archivs, das Zunfthaus und über 90% der Würzburger Innenstadt. Eine Ruine, ein trostloser, ausgebrannter Trümmerhaufen ist die Stadt, in die im November 1945 der 20-jährige Georg Göss Junior zurückkehrt, hinkend mit einem steifen Knie. Der Sohn des Zunftobermeisters hat als Soldat in Ostpreußen eine Kriegsverletzung erlitten. An den Überresten des abgebrannten Zunfthauses findet er einen Zettel seiner Schwester. Alles lebt.
Gegen das Weiterbestehen der Fischerzunft bestehen keine Bedenken.
Formlos gibt die amerikanische Militärregierung am 12. Januar 1946 dem Antrag der Würzburger Fischerfamilien statt. Aber Fischen ist zweitrangig. Alle Mainbrücken sind durch den Bombenangriff zerstört und die Stadt ist geteilt in einen Teil links und einen Teil rechts des Flusses. Georg Göss und die anderen Überlebenden der Fischerzunft stellen die Verbindungen wieder her. Wie früher schon, wenn die Stadt im Hochwasser zu versinken drohte, richtet die Zunft einen Fährdienst ein.
Das Fährrecht war ja eingedrungen bei uns. Die Stadt durfte die Fähren nicht fahren. Das war unser Recht. Und da haben wir eine Provision zu uns so viel verlangt. Also erst 10 Pfennig und an der Löberbrücke haben wir ausgehandelt mit der Stadt für 5 Pfennig dann. Da sind ja jeden Tag eigentlich 100 Leute übergefahren, gell? Gucken Sie mal, der Verkehr vom Steinbachtal in die Sanderau rüber. Oder Stadtmitte zum Beispiel, im Holztor. Da sind die von der Elstergasse runtergekommen und sind dann rüber. Musste irgendwo, ich meine, es waren ja 2 Viertel, mehr Viertel Stadtmitte. Und in unseren Schädlich haben wir 25 Leute reingebracht.
1947 ist es endlich wieder soweit. Georg Göss Senior und Georg Göss Junior werfen erstmals wieder die Netze aus, um Fische aus dem Main zu fangen. Vater und Sohn stehen frühmorgens im Mainschelch, wie einst in den Jahren vor dem Krieg.
Und wenn man da früh um 3 auf dem Wasser war, was Schönes hat es da gar nicht gegeben. Wenn die Natur erwacht ist, die Vögel haben angefangen. Die Sonne ist aufgegangen, also so was Romantisches erlebt man heute nicht mehr. Heute kann man es auch nicht mehr, weil die Schifffahrt durchgehend ist. Ja, damals in den 50, 60 Jahren hat es keine Schifffahrt nachts gegeben. Und ja, dann bin ich also mit rausgefahren, da haben wir zusammen gefischt, bis er an verschiedenen Makonde oder dann auch gestorben ist.
Der junge Georg Göss steht damals vor einer Grundsatzfrage. Was tun? Vor dem Krieg hatte er eine Kaufmannslehre abgeschlossen, als 14-Jähriger, auf Drängen des Vaters. Und nun soll er Berufsfischer werden, wie seine Vorfahren seit 1590, seit 16 Generationen? Aber die Zeiten sind schlecht für Berufsfischer am Main. Neue Fabriken entstehen, giftige Abwässer bringen den Fluss ans Limit. Der Main stinkt, immer mehr Fischer geben auf. Fast 40 gab es noch im Würzburg der 1920er Jahre. 30 Jahre später bieten noch 4 oder 5 ihre Ware an, freitags auf dem Fischmarkt in der Karmelitenstraße. Und mit den Nebenverdiensten ist es auch vorbei.
Früher hat jeder ein bisschen noch Nebenberuf gehabt. Wir hatten Fährbetriebe. Wir hatten im Winter, die kalten Winter, war der Main zugefroren. Da haben die Fischer für die Brauereien Eisbrocken gemacht und gesägt. Das wurde dann in großen Keller, wie zum Beispiel der Bauchskeller. Da hat der Sofbräu sein Eis gelagert. Dann kam dann das künstliche Eis, die Eisstangen, Leder oben drauf und haben sie dann in die Wirtschaften getragen, ne? Dann hatten wir Sandschöpferei zum Beispiel. Das wurde auch durch die Rhein-Main-Donau-Straße und Flussbeamt. Die Sandentnahme verboten. Also es waren noch 4, 5 Berufe noch nebenbei. Das wurde dann durch den Ausbau des Maines teilweise unterbunden.
Georg Göss entscheidet sich damals für die Fischerei. 1950 legt er in Starnberg die Fischereiprüfung ab. Aber bald zeigt sich, vom Fischfang alleine kann er nicht leben. Also schafft er sich seinen Nebenerwerb selbst. Am 6. Dezember 1954 eröffnet Georg Göss in der Spitalgasse 5 ein Lokal. Das Fischlokal zum silbernen Karpfen. Eine verwinkelte Stube mit Butzenscheibenfenstern, mitten im Mähviertel, seinem Viertel. Nur ein paar Schritte entfernt vom früheren Zunfthaus, von der Fischerkirche St. Burkhard und von der alten Mainbrücke, wo die Heiligenfiguren stehen. Burkhard, Bruno, Kolonat und die anderen.
Immer wieder diese Melodie. Kann denn dieser Straßenmusikant nichts anderes? Meine heiligen Nerven. Weil mein 64, 64, was ist das schon? Das sind schon 64 Jahre. Ich stehe schon seit Ewigkeit auf der Würzburger Mainbrücke rum. Wilhelm, siehst du vor?
Vorhin waren wieder zwei da.
Wen meint ihr, Bischof Burkhardt? Wer war da? Wo?
Drüben in der Spitalgasse, Kolonat. Ein Ehepaar, ein altes Ehepaar. Touristen. Sie wollten guten Fisch essen, wie damals, beim Ausflug im Sommer 76. Unvergesslichen Fisch. Beim Göss.
Beim Göss? Im silbernen Karpfen? Der hat doch zu. Seit fast 20 Jahren.
Die Leute kommen heute noch und fragen nach meinem Fisch. Walle, Hecht, Karpfen, Schleien, Forelle, ja, und dann die Mähfische. Das war also mein Grundfisch. Dann habe ich noch gemacht Bratwurst für Kinder, die haben sich Fisch gegessen haben, oder mal ein angemachter Kammerbert, sonst nichts. Weil ich war immer stolz darauf, wir sind ein Fischhaus, keine Wirtschaft.
Georg Göss wusste genau, was er tat. Er kennt sich eben aus, mit der Fischerei ohnehin. Und seine Mutter kochte einst im Lokführer, einem bekannten Würzburger Fischlokal. Schon damals hat Georg in die Töpfe geguckt, jeden Handgriff genau verfolgt. In seinem Lokal Silberner Karpfen dann, als fischender Koch und kochender Fischer, verbindet er das Erlernte mit eigenen Ideen und Fleiß. Früh um 3 geht es raus auf den Main. Ab Mittag steht Georg Göss in der Küche. So geht das 10 Jahre. Dann kommt Lilly ins Spiel.
Mein Mann war eben ein beständiger, fleißiger, strebsamer, ehrlicher Mensch. Und das hat mir an ihm gefallen und so ist halt alles gewachsen. Es war die ersten 2 Jahre sehr schwer, wenn man aus dem Privathaushalt rauskommt und in einen Geschäftshaushalt, da gibt es keinen Sonntag, keinen Feiertag. Und vor allem damals wurde ja noch geraucht, gequalmt. Da war jeden Montag und Dienstag ein Studententisch. Wenn wir gesagt haben, so um 1 Uhr, es ist jetzt Feierabend, dann kamen sie an die Theke, ach Frau Göss, bitte noch ein Schnäppchen, ach bitte noch ein Achtel. Und damals kam ja noch so um 1 Uhr die Polizei rein und sagt, naja, ihr hört ja jetzt gleich auf. Ach, die haben damals auch ein Bier bekommen, war auch noch ein bisschen da. Aber die waren sowas von nettern, die Leute, das war einmalig, sowas trifft man nicht immer.
Arbeiter, Handwerker, Studenten, Geschäftsleute, Politiker, Journalisten. Der silberne Karpfen lockt sie alle an. Bald auch Fischtouristen. Einige reisen mehrmals im Monat an, hunderte Kilometer für einen Aal in Blausud, dem Geheimrezept der kulinarischen Legende.
Karpfenblau, Aal in Blausud, wunderbaren Hecht, ich bin ein Hecht-Fan. Also da war ich Stammgast, da war ich schon als Student gewesen und später mit Sicherheit einer der besten Gäste von Georg Göss. Ich bin mit vielen Freunden, mit vielen Mandanten dort gewesen. Ich war praktisch wie zu Hause. War ja im Grunde genommen der Charme des silbernen Karpfen, dass wir wussten, die meisten Fische, die auf den Tisch kommen, die hatte Georg selbst gefangen. Dieser unverbrauchte, einmalige, kernige Fischer, der eigentlich wirklich eine Symbolgestalt gewesen ist.
Die Symbolgestalt der Würzburger Fischer hat aber auch als Wirt die Belange seiner Zunft immer im Blick. Und wenn Georg Göss abends in Lokal und Küche das Gröbste hinter sich hat und die Gäste mit den guten Verbindungen sich satt und glücklich zurücklehnen und einen letzten Schoppen bestellen, dann wird der Küchenchef Georg Göss ganz Zunftobermeister. Dann macht er die Runde und spricht die wirklich wichtigen Themen an. Bei Politikern, Journalisten und Juristen wie Professor Dieter Salch.
Und da frug er mich eines Tages, ich hätte ja gute Beziehungen, ob ich in einer schwierigen Frage helfen könnte. 1921 hat die Fischerzunft Würzburg und der Freistaat Bayern einen Vergleich über die Fischereiberechtigung im Main geschlossen. Dass das Fischereirecht im Main von Garstadt bis Gemünden hälftig der Zunft und hälftig dem Freistaat gehört. Die Ausübung des Fischereirechts wurde so geregelt, dass der Freistaat auf seine Hälfte Berechtigung Angelkarten gegen Geld ausgegeben hat und die Zunft ihre Hälfte nutzte, indem ihre Mitglieder den Fischfang nachgingen. Und jetzt ist dem Georg Göss natürlich aufgefallen, dass die Zunft die Hälfte der Fischerei im Main nur durch einen einzigen Berufsfischer noch ausnutzt. Und da gab es aber eben die Frage, ich zitiere, und was ist denn, wenn ich einmal nicht mehr da bin?
Die Kontakte des Juristen reichen bis nach München, bis ins Büro von Franz Josef Strauß. Der veranlasst schließlich, dass auch die Würzburger Zunft Angelkarten ausgeben darf. Der Vertrag tritt am 16. Januar 1990 in Kraft, dem Geburtstag von Georg Göss, und ist ein Geschenk für die Zunft. Das Geld aus den Angelkarten wird zur wichtigsten Einnahmequelle. Finanziell ist die Zunft gesichert. Mit dem Fischlokal Silberner Karpfen indes ist kurz darauf Schluss. Die Mehrfachbelastung ist für die Familie Göss nicht mehr zu schaffen. 1991 schließt das Lokal nach 38 Jahren.
So, also, hier der Eingang. Und das hier waren, da war der Türtisch, der Mitteltisch und dort, das war der Ofentisch. Und diese Wand war nicht, es war ein Lokal. Also, und dann gab es hier große Holzleuchter, diese Lampen waren nicht.
Wo einst der Aal in Blausud auf den Tellern dampfte, stehen Aktenordner und Computer. Im Erdgeschoss der Spitalgasse 5 hat sich ein Büro eingemietet. Vom silbernen Karpfen bleibt nur der Schriftzug an der Außenfassade. Nach dem Ende des Lokals fischt Georg Göss sporadisch weiter, beliefert andere Fischlokale der Stadt, aber auch die schließen nach und nach. 2004, während Würzburg lautstark sein 1300-jähriges Stadtjubiläum feiert, endet ganz im Stillen eine Ära. Der letzte Berufsfischer wirft zum letzten Mal die Netze aus, mit 80 Jahren.
Wenn man älter wird, ist schon das normale Laufen schwieriger und in so einem wackeligen Schelch. Ich habe ihn dann später auch nicht mehr runtergelassen. Ich hatte Angst. Er fiel nämlich einmal rein im Schelch und auf der Kante des Schelches hat er sich 7 Rippen nicht gebrochen, aber gequetscht. Aber er hat dann so viel Arbeit mit der Fischerzunft gehabt, dass er ausgelastet war. Fischerzunft, Fischerzunft und nochmal Fischerzunft. Er hat immer gekämpft um das Wasser, um die Fische und um die Zunft.
Unbestritten bleibt die Tatsache, dass der Ausbau des Mains zur Bundeswasserstraße die einst so ergiebige Berufsfischerei fast zum Erliegen gebracht hat. Durch den Einbau von Staustufen und Schleusen wurde der fließende Strom eine Kette hintereinander liegender, seenähnlicher Wasserbecken. Der Hauptdauerschaden wird durch den zunehmenden Schifffahrtsbetrieb verursacht. Durch den Kraftwerksbetrieb am Main kommt es bei der Turbinenpassage der Fische zu Verletzungen, dem sogenannten Turbinenschaden. Überdies beeinträchtigen die zugewanderten Donaugrundeln die traditionellen Fischarten. Aus Zunft und Fisch, 1000 Jahre Fischerzunft, Würzburg.
Aber ich denke, es werden verschiedene Stellen gemacht.
Ja, wir müssen hauptsächlich, gehen wir auf die Steinwürfe los, weil das der Hauptlebensraum ist von den Grundeln.
Und Strömung brause.
Und ein bisschen Strömung, ja.
Nebel über dem Fluss. Früh am Morgen, zeitig im Herbst. Karl-Heinz Schlereth von der Würzburger Fischerzunft ist wieder unterwegs. Nicht im Hauptberuf, sondern als Mainfischer im Nebenerwerb. Aber diesmal ist er überhaupt nicht auf guten Fang aus. Karl-Heinz Schlereth berät einen Berater, den Fischereifachberater des Bezirks Unterfranken, Wolfgang Silkenert.
Wir wollen heute eine Bestandsaufnahme machen über diese Grundeln, diese Neozoen, die von der Donau her zu uns über den Rhein-Main-Donau-Kanal gewandert sind. Die haben sich hier mittlerweile gut eingelebt, sich stark vermehrt und wir machen uns natürlich ein bisschen Sorgen, wie gliedern die sich in unser Ökosystem ein. Also wir haben ja generell auch durch unseren Transportwarenverkehr Verdriftungen von Tieren. Und es ist kein natürlicher Prozess. Es kommen nur gewisse Arten her, es kommen meistens konkurrenzstarke oder wanderfreudige Arten. Und dann ist immer die Frage, was passiert mit diesen Fremden? Bringen die einheimische Arten in Bedrängnis, verdrängen die im Konkurrenzkampf oder wie gliedern die sich ein? Und wir werden also bestimmte Streckenlänge, immer so 100, 200 Meter Abschnitte Steinwurf befischen und dann kann man hier 200 Meter Steinwurf Unterfranken mit Niederbayern oder Oberfranken vergleichen.
Die Männer fahren das Ufer ab, die 200 Meter Steinwurf Unterfranken. In den Höhlen zwischen den Ufersteinen wimmelt es von Grundeln. Eine nach der anderen landet im Kescher, wird kartiert, landet wieder im Main. Bei den anderen Donaugrundeln, Kesslergrundeln, marmorierten Grundeln.
uriger Fisch.
Große,
ja. Wie ich die erste gesehen habe, habe ich gedacht, das wäre ein Kopf.
Das ist ein Müllkoppe. Der sieht auch von oben erst einmal so aus
wie die Müllkoppe. Die
diese Grundeln sind neue Bewohner, eine neue Gefahr für die traditionellen Mainfische. Viele sind bereits ausgestorben. Fische, die lange heimisch waren, die den Fischern hier über Jahrhunderte ins Netz gingen und die nicht mehr auftauchen. Das Fluss-Neunauge, das Meer-Neunauge, der Stör, der Maifisch, der Lachs, die Meerforelle. Nase, Barbe, Rutte gehen stark zurück, ebenso der Schneider.
Also für die Fischer ist es im Moment deutlich schlechter geworden wie früher. Kormoran, ein ganz, ganz wichtiger Faktor unter den vielen Faktoren. Auch wieder ein neuer Räuber. Und wir haben ja in den Spitzenzeiten 2000 Kormorane am Main gehabt. Jeder frisst pro Tag 500 Gramm, also 1000 Kilo Fisch, eine Tonne Fisch pro Tag ist da in die Luft verschwunden. Und da versuchen die Fischer natürlich ein bisschen gegenzusteuern, einmal mit ihrem Besatz gegenzusteuern. Aber das wird natürlich immer aufwendiger, immer schwieriger. Wenn man das rein rechnerisch, wenn man davon leben müsste, wird es einfach dann sehr, sehr eng.
Der Aal ist eigentlich noch ziemlich gut da, weil den setzen wir ja massiv ein. Sonst wäre der wahrscheinlich auch früher oder später weg. Wir setzen für sehr viel Geld Aal ein. Die Angler tun auch ihr Beitrag leist, weil das ganze Geld von den Angelkarten kommt wieder neu.
Die Würzburger Fischerzunft in ihrem 1000. Jahr. Längst ist sie von einer jagenden zu einer hegenden Zunft geworden. Die Mitglieder wie Karl-Heinz Schlereth setzen mehr Fische in den Main, als sie herausholen. Mit dem Alltag der Zunftvorfahren hat es nichts mehr zu tun. Nur einmal im Jahr, immer im Herbst, da ist doch alles wie früher. Fast so wie früher. Für einen Tag.
Da sind Waller drin, Karpfen sind drin, da drüben sind Schleien.
Einmal im Jahr zappeln die Waller, Karpfen und Schleien in den Bottichen. Und die Würzburger drängen sich heran, recken die Hälse und kramen in ihren Taschen nach Geld. Einmal im Jahr ist Fischmarkt am Vier-Röhrenbrunnen, mitten in der Stadt. Die halbe Fischerzunft packt mit an. Alles läuft Hand in Hand. Karl-Heinz Schlereth paniert seine fingerkurzen Mehfischli. Vorne an den Bottichen sind die Riepels im Kundenkontakt. Gleich dahinter stehen die Gugels an der Schlachtbank.
Mehfischli!
Mehfischli,
schön!
Mit Fisch gut paniert. Kann man sogar einen Schwanz essen, Herr Mann. Ist Ballaststoff.
Ja, vorhin, die haben den Kopf auch mitgegessen.
Aber die schmecken fein gut.
Und wenn es die alten Traditionsvereine nicht gäbe, wäre die Welt ärmer.
Über diese Wertschätzung freuen sich Vater und Sohn Riepel am Forellenbottich. Rudolf Riepel ist im Hauptberuf Sportlehrer. Sein Sohn Benedikt geht noch zur Schule. Mit ihnen lebt die Zunft auch im 1001. Jahr.
Das ist auch unsere Intention, dass wir sagen, die Zunft lebt noch. Steht nicht nur auf dem Papier, 1000 Jahre alt. Und das sind verknöcherte Leute, sondern es sind auch junge Leute da, die eben aktiv sind. Wollen wir auch ein Zeichen setzen.
Ich habe mit meinem Vater vorletztes Jahr Angelschein gemacht, also Fischereischein heißt es ja eigentlich. Und dadurch, dass wir bei der Zunft sind, können wir auch die ganze Strecke am Main angeln. Das ist halt recht schön, dass wir das machen dürfen mit dem Schelch, weil normal darf man ja mit dem Boot nicht so einfach raus, sondern mit den Reusen. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Es sind hauptsächlich Aal drin.
Ja, da stehen wir Brückenheiligen nun steinern auf der Würzburger Mainbrücke und schauen hinunter ins Wasser. Was meint ihr, Burkhard Kollonert, ob der junge Riepel einer wäre?
Was für einer? Was für einer wäre der junge Riepel?
Naja, ein Kandidat für den nächsten Berufsfischer. Benedikt Riepel, Berufsfischer. Das klingt doch gut.
Gib ihm Zeit, Bruno. Gib der Zunft Zeit.
Ja, ja, schon gut. Trotzdem. Der Maximilian könnte doch auch wieder hauptberuflich in den Schelch steigen.
Der junge Göss?
Ja, der Enkel vom Schorsch. Der ist im März 2010 18 geworden. Und bei der Familie 16 Generationen Fischer. Das verpflichtet doch.
Ja, als Familienverpflichtung würde ich das schon so sagen. Also ich möchte es schon auf jeden Fall weitertragen. Zumindest, dass es irgendwann mal weitergegeben werden kann. Die Fischereiprüfung möchte ich machen, auch einen Bootsführerschein, damit ich den Schelch nutzen könnte. Aber erst nach dem Abi, das hat ja jetzt noch Zeit.
Maximilian Göss, Enkel des letzten Würzburger Berufsfischers, ist Schüler am Matthias-Grünewald-Gymnasium. Sein Abitur wird er im Mai 2011 machen. Maximilian interessiert sich für Medizin und schreibt bereits als Jungjournalist für Magazine.
Fischen möchte ich jetzt nicht ständig. auch nicht früh um 4. Lohnen würde es sich inzwischen eh nicht mehr. Das ist einfach das Problem an der ganzen Sache. Aber naja, ich habe gedacht, ich könnte ja zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit machen, werde halt ab und zu mal den Zunftdienst machen. Das heißt, Leute können dann in unser Museum kommen, ich werde sie ein bisschen rumführen und die Geschichte der Zunft und so weiter erzählen.
Den silbernen Karpfen, das Fischlokal seiner Großeltern, hat Maximilian nicht mehr erlebt. Aber die Spitalgasse 5 ist Maximilians Zuhause. Hier wohnt er mit Mutter und Großmutter und das ganze Haus atmet Geschichte. Die Geschichte der Familie, der Fischerzunft und des legendären silbernen Karpfen, wo die Gäste an die Theke gingen, um noch eine Tasse Fischsud abzustauben.
Vor kurzem war es zum Beispiel wieder, als ich unten vor der Tür stand, auf jemanden gewartet habe und plötzlich kommt dann so eine Familie und ist dann der Vater gekommen und hat gesagt, guck mal, da habe ich mal mit Mama gegessen, da haben wir uns damals getroffen. Ich habe das eher von etwas Weitem beobachtet und habe mir dann gedacht, wow, dass das sogar noch den Kindern erzählt wird, dass ich da zum Beispiel mal einen guten Fisch gegessen habe, den berühmten Fischsud von der Familie Göss. Ich habe ja auch das Rezept, das ist ja schon alles da. Nur ob ich ihn wieder mal machen werde, ist halt die andere Sache. Ich werde ihn wahrscheinlich nie wieder so hinbekommen, wie ihn mein Opa hinbekommen hat. Das ist ja so. Irgendwie schmeckt es dann anders, wenn es nicht mehr die Person macht, die ihn mal gemacht hat. Und deswegen ist es auch ein Grund, warum ich den silbernen Karpfen nicht wieder eröffnen möchte.
Vielleicht wird er ihn privat noch kochen, den Fischsud mit den 35 Kräutern. Und vielleicht, wer weiß, werden seine Enkel mit am Herd stehen und in die Töpfe gucken. Und vielleicht wird Maximilian Göss dann von seinem Großvater erzählen, dem Wirt des silbernen Karpfen und letzten Berufsfischer der Stadt. Und vielleicht wird Maximilian eines Tages doch noch einmal selbst im Schelch stehen und Mähfischli fangen. Vielleicht sogar mal früh um 4, wenn er an diesem Tag nicht arbeiten muss, in der Klinik oder in der Redaktion. Vielleicht. Ganz bestimmt aber wird die Würzburger Fischerzunft in ihrem 1001. Jahr den nächsten Göss als ordentliches Mitglied begrüßen. Feierlich, beim Handwerk an Dreikönig, am 6. Januar 2011.
Ich werde eine der Stützen sein, die das Ganze tragen werden.
Ich meine, die Fischerzunft hat sich in 1000 Jahren immer gewandelt, ja, also wird sie überleben.
Fischerzunft, Fischerzunft und nochmal Fischerzunft.
Und wenn keiner mehr im Main fischt, dann geht es sowieso abwärts. Na, Heinz?
So, fertig.
Lass es reden, wir hauen ab.